ich möge mich doch sofort in Quarantäne begeben, weil ich in einer Besprechung war bei der Arbeit, wo jemand mit anwesend war, der inzwischen positiv getestet wurde. Das heißt, ich fühle mich gut, ich habe jetzt eigentlich selber keine Probleme. Ich gehe auch fest davon aus, dass ich jetzt nicht infiziert bin, weil ich war mindestens 7, 8 Meter von der Person entfernt. Das war ein sehr großer Raum. Dennoch, alle, die dort waren, müssen jetzt in Quarantäne gehen, bis wir den negativen Test haben. Den habe ich noch nicht und deshalb möchte ich euch nicht in Gefahr bringen und deshalb haben wir uns entschieden, das heute in dieser Form zu machen. Der zweite Hinweis ist, ihr habt die Möglichkeit, entweder mich anzugucken oder auch die PowerPoint-Folien, die ich vorbereitet habe. Es gibt eine Kachel, die heißt PowerPoint ETGLB. Das heißt, für diejenigen, die zu Hause sind und auch diejenigen, die jetzt im Saal sind, hinten an der Technik, ihr könnt praktisch auswählen zwischen meinem Gesicht und den Folien. Und vielleicht ist es auch gut, wenn ihr wechselt, dass ihr nicht immer nur mich angucken müsst. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis für diejenigen im Saal. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber wir haben fast 20 Zuschaltorte jetzt im Moment in Zoom und an jedem sitzen ja auch häufig mehr wie eine Person. Das heißt, wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt in dieser Form machen können. Und ihr denkt jetzt vielleicht im Saal, es sind nicht ganz so viele Personen, aber es ist eine ganze Reihe von Menschen jetzt hier zugeschaltet elektronisch. Und vielleicht ist das ein Weg, den wir in der nächsten Zeit immer wieder mal gehen müssen, dass wir zwar zusammen sind, aber eben digital. Und wir wissen auch, dass Gottes Geist nicht an irgendwelchen Stromkabeln zu Ende ist, sondern er ist jetzt hier, er spricht zu uns und wir möchten Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Ich habe einen Artikel der Stuttgarter Zeitung dabei. Ich kann ihn mal kurz in die Kamera halten hier. Da heißt es, im September ging er nun in Kalifornien wieder an Land. Da ist davon die Rede von einem Schwimmer, der 555 Kilometer durch den Pazifik geschwommen ist. Und dann berichtet er in diesem Artikel über seine Erfahrungen. Der sagt hier, es war eine Erfahrung, die mich demütig gemacht hat, sagt er hier in dem Artikel, der Schwimmer. Es war eine ständige Erinnerung daran, dass mein Leben so unbedeutend ist. Meine Probleme, meine Schwierigkeiten so klein. Also er ist da mitten im Pazifik gewesen und hat wohl das Gefühl gehabt, das Riesenmeer um ihn herum und er ist ziemlich unbedeutend. Und er hat damit eigentlich genau das gesagt, was schon viele Jahre vorher der Philosoph Kierkegaard mal gesagt hat, dass wir als Einzelne in der Unendlichkeit des Universums bedeutungslos sind, wenn wir nicht den Bezugspunkt in Jesus Christus haben. Er, der unendliche, der ewige Gott, und wenn wir nicht einen Bezugspunkt zu ihm haben, ist in dieser Unendlichkeit der Weite, in dem Fall von dem Schwimmer war es das Meer, vielleicht können wir auch sagen, das ganze Universum, fühlen wir uns fast wie bedeutungslos. Vielleicht haben manche von euch gelesen, was das Jugendwort 2020 in diesem Jahr war oder ist. Vielleicht könnt ihr sagen, wenn ihr es wisst, aber es ist elektronisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Es ist das englische Wort lost, verloren. Und es beschreibt so das Gefühl der Jugend in diesem Jahr mit Corona und mit den verschiedenen Unsicherheiten, die damit zusammenhängen. Und es beschreibt das Gefühl der Jugend, verloren zu sein. So ist ja die Übersetzung vom Wort lost. Es ist jetzt aber nicht nur so verloren, sondern es beschreibt irgendwie Unsicherheit, Unklarheit, nicht klar wissen, was kommt, Orientierungslosigkeit. Also die Jugend heute fühlt sich immer wieder wie Art lost, so ähnlich wie dieser Schwimmer mitten im Meer. Und letzten Sonntag, für die, die dabei sein konnten, ob elektronisch oder persönlich. Letzten Sonntag hat Carsten ja über unsere Aufgabe gesprochen, Menschen den Frieden Gottes weiterzugeben. Er hat von den Kindern des Friedens gesprochen, die offen sind, diesen Frieden zu empfangen und von unserer Aufgabe, diesen Frieden auch weiterzugeben. Nicht jetzt zu argumentieren und zu kämpfen für unseren Glauben, sondern einfach das weiterzugeben, was uns beschäftigt, was uns betrifft, damit Menschen, die Fragen haben und die Interesse haben, das aufnehmen können. Und mich hat dieser Gedanke sehr beschäftigt jetzt in den kommenden Tagen. Und ich habe so gedacht, jetzt auch als ich gestern dann die Nachricht von meiner Corona-Sache bekommen habe, überlegt mal, wie das sich ausbreitet. Da war ich jetzt in einer Besprechung mit etwa 10 Personen. Einer war infiziert. Jetzt müssen 10 Personen in Quarantäne und angenommen, wir wären jetzt alle positiv, was ich nicht denke, aber angenommen, dann hätten wir seit Dienstag, seit diese Besprechung war, unzählige Menschen auch schon wieder angesteckt. Und von dieser einen einzigen Person, wo wir am Dienstag in der Besprechung waren, wären jetzt bis heute am Sonntag vielleicht 20, 50, 100 Personen angesteckt von diesem Coronavirus. Und ich habe mir so überlegt, wie wäre das denn, wenn unser Glaube so ansteckend wäre, so weitergeht, sich so ausbreitet, wie das jetzt hier derzeit mit diesem Schneeballsystem bei Coronavirus ist. Und wir sind jetzt mit dem im Evangelium von Johannes und es ist die Geschichte der ersten Jünger. Carsten hat ja davon gesprochen, wie Jesus seine Jünger beauftragt. Und es ist super spannend, jetzt mal zu schauen, wie er eigentlich seine eigenen Jünger gefunden hat. Alle drei Evangelien oder drei Evangelien, Matthäus, Markus und Johannes, berichten von diesem Ereignis, wo Jesus seine Jünger berufen hat. Und der Matthäus und der Markus, die beschreiben das eher so von der beruflichen Seite. Die schreiben davon, dass sie Fischer waren, dass sie die Netze sein lassen haben und dass sie Jesus nachgefolgt sind. Also sozusagen vom Beruf Fischer zum Beruf Theologe, wenn man so möchte. Der Johannes in seinem Evangelium beschreibt es eher, und das finde ich so spannend, von der Perspektive der Beziehungen. Und wir lesen jetzt mal, vielleicht könnt ihr die Folie 1 weiterklicken, auf den Text von Johannes 1, Vers 35 bis 37. Da heißt es ja hier in diesem Text, am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle, also da ist von Johannes dem Täufer die Rede, und zwei seiner Jünger waren bei ihm, also Jünger von Johannes. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin, das ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Vielleicht einmal klicken, dann seht ihr, was hier passiert. Da ist also Johannes der Täufer und der hat zwei Jünger. Von einem kennen wir den Namen, das ist der Andreas. Von einem vermutet man den Namen, das ist vermutlich der Johannes. Und dann kommt Jesus und Jesus begegnet Johannes und Johannes zeigt auf Jesus und sagt, schaut her, das, also nicht ich, Johannes der Täufer, sondern Jesus ist das Lamm Gottes. Er ist der, dem ihr eigentlich nachfolgen sollt. Und was passiert, wenn ihr jetzt einmal klickt am Computer? Die beiden Jünger, die bisher mit Johannes, die sind jetzt Jünger von Jesus. Und das heißt, in Vers 37, ihr seht es da noch auf der Folie, da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus, also nicht mehr dem Johannes. Es ist also sehr spannend, der Johannes zeigt auf Jesus, sagt, schaut her, das ist das Lamm Gottes und seine beiden Jünger verstehen und sagen, okay, wenn das Lamm Gottes ist, dann folgen wir ihm nach und sind Jünger von Jesus. Der Johannes hatte da übrigens gar keine Befindlichkeit, keine beleidigte Leberwurst oder sonst etwas, sondern hat sich gefreut, dass seine zwei Jünger, Johannes und Andreas, jetzt mit Jesus unterwegs sind. Und wenn wir dann weitergehen zu den nächsten Versen, direkt im Anschluss, also die beiden Jünger kommen zu Jesus, könnt ihr bitte einmal klicken, dann heißt es hier in Vers 38, Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Also diese beiden Jünger, die sozusagen übergelaufen sind vom Johannes. Was wollt ihr? Fragt er sie. Da antwortete er, oder die antworteten die Jünger, Rabbi, das bedeutet Meister, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Die Jünger fragen also Jesus, nachdem sie sozusagen übergelaufen sind vom Johannes zu Jesus, sagen sie, wo wohnst du? Und diese Frage ist jetzt nicht eine Frage nach Hausbesichtigung. Ihr könnt es im Hintergrund hier bei meiner Kamera mein Büro sehen. Wo wohnst du? Andere könnten jetzt ihre Kamera einschalten und ihr könntet im Moment etwa 18 verschiedene Zimmer sehen, wo wir wohnen. Das ist nicht die Frage gewesen von diesen Jüngern, nicht eine Schlafzimmerbesichtigung, sondern es ist die Frage, Mensch, Jesus, wer bist du eigentlich? Es waren ja Jünger von Johannes dem Täufer. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sie durchaus auch von Jesus gehört haben. Sie haben da sicher etwas mitbekommen. Und sie fragen jetzt Jesus, wer bist du eigentlich? Für was stehst du? Was ist deine Lehre? Wir möchten dich kennenlernen. Und es ist nicht eine theoretische Frage, so Geografie, Google Maps, wo wohnst du jetzt, Jesus? Sondern eine Frage eigentlich nach der Person. Wer bist du? Sie gehen mit, sagt uns der Bibeltext hier. Sie lassen sich darauf ein und sie begegnen Jesus. Wir werden nachher gleich noch sehen, wie diese beiden wiederum andere Freunde mitgenommen und mit eingeladen haben. Aber sie lassen sich darauf ein, Jesus zu finden. Und da sehen wir schon die ersten beiden Menschen, also den Johannes und den Andreas, wie das Menschen waren, die irgendwie auf der Suche sind. Sie fragen ja, Meister, wo wohnst du? Wer bist du? Wofür stehst du? Wir möchten dich besser kennenlernen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema von diesem ansteckenden Glauben. Das waren zwei Menschen, die Fragen hatten. Die hatten wahrscheinlich von Jesus gehört. Sie hatten irgendwie so vom Hörensagen von ihm vernommen. Und dann sagen sie, und jetzt möchten wir das wirklich kennenlernen. Und wir werden es dann gleich sehen, wie diese spannende Geschichte weitergeht. Wenn ihr einmal weiterklickt, kommen die Verse 40 bis 42. Da heißt es hier, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, also seinen Namen kennen wir mit Sicherheit, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes, also ihr früherer Meister, über Jesus sagte. Sofort suchte er der Johannes sucht seinen Bruder Simon und erzählt ihm, wir haben den Messias gefunden. Stellt euch vor, wir haben den Messias gefunden. Und dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus. Also ein Nachmittag von diesen beiden Jüngern bei Jesus hat eigentlich ausgereicht. Wir haben ja vorher gelesen, es war 4 Uhr nachmittags, als sie zu ihm gegangen sind. Und das hat für sie ausgereicht, zu sagen, und wir haben den Messias gefunden. Wir waren auf der Suche und jetzt haben wir ihn gefunden. Und nun rennt dieser Andreas und holt das ist sein leiblicher Bruder, den Petrus, den wir aus dem Neuen Testament ja übrigens dann relativ gut kennen. Und er sagt, Mensch, Petrus, ich habe den Messias gefunden. Und genau dieser Petrus, der hier gefunden wird von seinem Bruder Andreas, der wird später in der Apostelgeschichte an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 32, da wird er sagen, diesen hat Jesus auferweckt, wofür wir alle Zeugen sind. Das heißt, Petrus sagt dann später in seiner Pfingstpredigt, wir sind Zeugen davon, wir haben es gesehen, wir haben es erfahren. Er benutzt dort in der Pfingstpredigt nicht die Worte, aber es ist, wie wenn er sagen würde, ich habe es gefunden, wie mein Bruder Andreas. Ich habe ihn gefunden, ich bin Jesus begegnet. Oder Johannes, einer von den beiden ersten von diesen beiden Jüngern, der schreibt dann später in seinem Johannesbrief, der uns im Neuen Testament aufbewahrt ist, in 1. Johannes 1, Vers 1 und 3, da sagt er, was wir gehört, was wir mit unseren Augen geschaut haben, was wir mit unseren Händen getastet haben, das verkündigen wir euch. Vorher der Langstreckenschwimmer im Ozean, die Jugendsprache Lust als Beschreibung des Lebensgefühls der Jugendlichen im Jahr 2020. Und hier sind Menschen, die gesagt haben, wir haben es gefunden. Wir sind dem Messias begegnet. Wir sind wie angekommen. Wir sind ihm begegnet und haben ihn erlebt. Nun seid ihr hier zusammen, jetzt entweder im Saal oder per Zoom zugeschaltet. Und die Frage drängt sich irgendwie auf, wo wir jetzt in dieser Geschichte stehen. Vielleicht sind wir die, die Fragen haben. Jesus, wo wohnst du? Wer bist du eigentlich? Ich möchte dich vielleicht besser kennenlernen. Carsten hätte die Menschen jetzt in der letzten Predigt Menschen des Friedens genannt. Menschen, die auf dem Weg sind, die fragend sind, die suchend sind. Oder vielleicht gehörst du zur Gruppe von Andreas hier in unserem Text, der sagt, schau mal her, mein Bruder Petrus, ich habe ihn gefunden. Ich habe Jesus gefunden, ich bin ihm begegnet. War zwar nur Nachmittag, aber ich habe ihn erlebt und ich habe ihn gefunden. Wenn wir nächstes Jahr wieder unseren Alpha-Kurs haben werden, den wir jetzt in diesem Herbst leider verschieben mussten, da steht dann auf der Einladung so etwas wie, das ist für Menschen, die suchen. Menschen, die Fragen haben. Menschen, die mehr von Jesus erfahren möchten. Und wir freuen uns so sehr, ob es im Hauskreis ist, in der Jugendgruppe, im Alpha-Kurs, in den Gottesdiensten. Es ist genial, wenn Menschen da sind, die Fragen stellen. Ich erinnere mich an Einzelne in den Alpha-Kursen, die wirklich super gute Fragen gestellt haben, die gesucht haben, die vielleicht jetzt auch im Beta-Kurs mit die Vertiefung miterleben und die auf dem Weg sind, Jesus kennenzulernen. Ich denke an einen jungen Mann, der ganz, ganz, ganz viele Fragen hatte, der im Beta-Kurs letzten Endes auch war und dort sogar begonnen hat, Fragen zu beantworten und der vor kurzem mit 48 Jahren gestorben ist. Das ist der Mark Hargraves. Er ist nicht mehr unter uns, aber er hat es gefunden. Er hat erlebt, er ist Gott begegnet mit seinen ganzen Fragen, mit all dem, mit was er gekämpft hat in seinem Leben, aber er ist Gott begegnet. Ich erinnere mich an eine Geschichte, als wir hier zu Hause waren und plötzlich klingelt bei uns die Türe und ein Mann aus der Nachbarschaft, mit dem wir sehr viel gesprochen hatten, hat gesagt, ich möchte jetzt ins kalte Wasser springen. Mir war zunächst nicht klar, was er jetzt meint mit kaltem Wasser und Springen und was das soll. Er meinte damit, ich möchte jetzt einen Anfang machen mit Jesus. Ich möchte den Weg gehen. Ich bin angekommen, ich habe es verstanden. Und wisst ihr, dieses Kennenlernen von Jesus, dieses Begegnen, das hier der Johannes hatte, der Andreas hatte, der Simon Petrus hatte, das ist ja nicht so ein theoretisches, ich gehe durch eine Checkliste und hake ab, was ich für richtig halte, sondern sie haben Gott erkannt. Und manche von euch erinnern sich, dass ich vor einiger Zeit schon mal über diesen Begriff gesprochen habe. Und wenn ich jetzt Lehrer wäre, käme jetzt die mündliche Abfrage, wie das Wort nochmal hieß. Erinnert ihr euch an das Wort, was die Bibel nennt für Gott erkennen? Das ist das hebräische Wort Yada. Vielleicht könnt ihr einmal am Computer klicken, dann sieht man das. Noch einmal bitte. Gott erkennen, Yada. Und das ist nicht so ein Erkennen im Sinne, wie wir westlichen Leute das vor allem verstehen, für richtig halten, anerkennen, verstanden haben, verstandesmäßig im Kopf, sondern wenn ein Jude, ein Hebräer so etwas sagte, dann meinte er, eine Beziehung ist entstanden. Ich bin jemand begegnet, genau wie diese Jünger, die sagen, ich habe ihn gefunden. Ich habe den Messias gefunden. Ich habe damals, als wir von dem Wort schon mal sprachen, davon gesprochen, dass der Vergleich ja ist in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Wir würden kaum sagen, also vor allem wir Männer nicht, dass wir unsere Frauen verstehen. Und vermutlich andersrum ähnlich. Die Frauen verstehen wahrscheinlich uns Männer auch nicht unbedingt, in jedem Fall. Und dennoch benutzt die Bibel für diese eheliche Gemeinschaft genau diesen Begriff Yada, dieses Erkennen. Zusammensein, Vertrauen, Liebe, Nähe, bis hin zur sexuellen Gemeinschaft wird dieses Wort benutzt als Zusammensein und nicht erkennen im Sinn von verstandesmäßig Wissen. Ich denke an das Buch Hiob in der Bibel, wo Hiob ja 41 Jahre, Kapitel lang kämpft mit dieser theologischen Diskussion, wie ist das mit dieser Krankheit von dem Hiob, mit diesen Hiobs Botschaften? Warum war das so? Was hat er falsch gemacht? Und dann kommt in Kapitel 42 dieser Wendepunkt, wo der Hiob sagt, ich gebe auf, das verstehen zu wollen. Ich habe gar nicht den Anspruch, jetzt alles erklären zu wollen. Dann sagt Hiob, bisher habe ich von dir nur vom Hörensagen gehört, Gott. Nun aber habe ich dich von Auge zu Auge gesehen. Jetzt habe ich dich erkannt, jetzt bin ich dir begegnet, jetzt habe ich verstanden, du mein Gott. dir bin ich begegnet. Ich würde jetzt am liebsten hier eine kurze Pause machen und einzelne von euch zum Wort kommen lassen. Das geht jetzt leider nicht, auch wegen der Sache, dass wir da nur da digital zusammen sind, aber wie diese Begegnung stattgefunden hat. Viele von euch sind Gott begegnet und könnten das sehr unterstreichen, zu sagen, wir haben den Messias gefunden. Wir sind da, wir sind ihm begegnet und wir begegnen ihm auch täglich. Nun hat Jesus also drei Jünger. Johannes, vermutlich Andreas und Simon Petrus. Jetzt geht's weiter. Wenn ihr einmal weiterklickt, Vers 43, da heißt es, am nächsten Tag beschloss Jesus, oder als am nächsten Tag Jesus beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete ihm, jetzt kommt die nächste Person, Philippus, und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus, interessante Bemerkung hier, stammt aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Also wem war Jesus hier begegnet? Er war dem Nachbar von Johannes und Andreas begegnet. Ein kleines Dorf, Bethsaida, und damals hatte man sicherlich jeden gekannt. Das heißt, dieser Philippus war ein Nachbar von den beiden ersten Jüngern Andreas und Johannes. Und natürlich auch von Petrus, der Bruder wiederum von Andreas war. Und diesen Philippus ruft nun Jesus auch und sagt, komm du auch. Jetzt geht's weiter im Kapitel, im Vers 45, wenn ihr einmal klickt. In Vers 45 heißt es, Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, kommt euch vielleicht jetzt bekannt vor, dieser Satz, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Also auch Philippus, der jetzt als Nachbar eingeladen wird, sucht den Nächsten, nämlich den Nathanael, und sagt, hey, ich hab's gefunden. Ich habe den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn Josef von Nazareth. Und jetzt beginnt der Nathanael so eine ein bisschen abgedrehte theologische Diskussion. Aus Nazareth, rief Nathanael aus. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und überzeug dich selbst. Luther übersetzt, glaube ich, komm und sieh. Komm doch einfach mit. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum noch bevor Philippus dich rief. Interessant. Gott hatte schon an diesem Nathanael gearbeitet, bevor der Philippus sagte, Mensch Nathanael, komm doch. Da antwortete auch Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Also hier sind wir jetzt wirklich mitten in dieser Ansteckungskette, von der ich da vorher gesprochen habe. Da ist jetzt also der Nathanael, der eingeladen wurde, der zunächst so ganz kritische Fragen gestellt hat mit Nazareth, was das dann sein könnte. Und der begegnet auch Jesus und der sagt dann am Schluss, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Was mir hier auffällt, vielleicht einmal weiterklicken auf der Folie, was mir auffällt ist, die suchen hier ihren Bruder und ihren Nachbarn. Und damit sind wir wieder beim Thema vom letzten Sonntag, wo Carsten sagte, lasst uns doch diesen Frieden Gottes dort einfach weitergeben, wo wir sind. Der Simon Petrus war der leibliche Bruder vom Andreas, der Philippus war im selben Dorf wie die anderen drei und der Nathanael war ein Freund wiederum von dem Philippus. Und es ist auch interessant, in dem Text heißt es, und er findet Philippus. Manche neueren Übersetzungen sagen, das kann er nicht finden sein, das müsste eigentlich suchen sein und übersetzen dann suchen. Aber eigentlich steht da im Griechischen das Wort finden. Also das ist fast wie er stolpert drüber. Also der Andreas findet den Simon, der findet den Philippus und der Philippus findet den Nathanael. Ich habe am Anfang gesagt, ich finde das so spannend, wie Johannes diese Geschichte erzählt, nicht so sehr aus der beruflichen Perspektive, die waren Fischer und sind jetzt Nachfolger von Jesus geworden, sondern er beschreibt es vor dem Hintergrund dieser Beziehungen. Da sucht einer seinen leiblichen Bruder, da kommt der Nachbar mit hinzu, dann kommt der Freund von dem Nachbar mit hinzu. Und ich musste denken an unseren Gebetskreis bei uns in der Firma, bei Mann und Hummel. Und ich denke an eine Frau, die dort jemand eingeladen hat für den Alpha-Kurs. Die Person kam in Alpha-Kurs, kommt jetzt auch in unseren Gebetskreis immer regelmäßig bei Mann und Hummel. Und für den nächsten Alpha-Kurs hat er so Zettel ausgelegt in der Cafeteria in der Ecke. Jemand anders hat diesen Zettel gefunden und hat jetzt auch Interesse zu kommen. Das ist wie diese Ansteckungswelle von Corona. Menschen sagen, ich hab's gefunden, wir haben den Messias gefunden, ich bin angekommen. Und finden, eigentlich ist fast noch besser wie suchen, finden die Nachbarn, die Freunde, die Kollegen, um von Jesus zu erzählen. Und die Frage für jetzt heute Morgen für uns ist, wen können wir finden? Wie Andreas vielleicht in der Familie, der Simon Petrus war sein Bruder, wie vielleicht der Philippus, der im gleichen Dorf war, vielleicht haben sie zusammen schon im Sandkasten gespielt, der Nathanael, der wiederum ein Freund von dem Philippus war. Wie wird denn aus, wir treffen Leute bei der Arbeit, im Aldi, irgendwo unterwegs auf der Straße. Wie wird denn auf diesem Treffen, dass wir jemand finden, in diesem Sinne? Und ich denke, da sind wir wieder bei dem Thema vom letzten Sonntag. Das sind Menschen, die Gott vorbereitet hat. Menschen, an denen Gott schon gearbeitet hat. Wir haben es ja gelesen bei dem Nathanael. Da sagt Jesus zu ihm, ich habe dich schon gekannt, bevor du überhaupt hier in Berührung gekommen bist. Das heißt, Jesus war da schon aktiv und da wusste der Philippus nichts, da wusste der Nathanael noch nichts, aber Gott hat da schon gearbeitet. Meine Frage für uns heute Morgen ist wirklich, bist du bereit zu finden? Man könnte fast sagen, so drüber zu stolpern über Menschen. Bist du bereit, deine Begeisterung Jesus gefunden zu haben, dieses Ich habe den Messias gefunden, diese Begeisterung weiterzugeben. Und ich denke, es ist wichtig, dass es hier nicht um Argumente geht. Ich denke an ein Ehepaar aus islamischem Hintergrund, das immer wieder bei uns zum Kaffee ist oder wir Kontakt mit ihnen haben. Es geht nicht um theologische Begründungen bis zum Letzten und um Erklärungen und immer die besseren Argumente zu haben. Sondern ich möchte eigentlich so sagen, wie das die Jünger gemacht haben, komm und sieh, guck dir es doch einfach an. Wenn Nathanael auf diese Diskussion noch mehr eingegangen wäre, oder eigentlich der Philippus auch, zu dem Thema Nazareth, ich weiß nicht, ob das sehr viel weiter geführt hat. Es war übrigens so, dass Nazareth die Stadt einer römischen Garnison war und deshalb im Judentum sehr verhasst. Und deshalb sagt der Nathanael, ihr spinnt ja, also was kommt denn aus Nazareth denn schon mal Gutes? Das sind doch die ganzen Römer. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Philippus sagt einfach, komm doch mit, guck's dir an, komm und sieh. Und die Geschichte begann ja schon mit diesem, schau mal da, guck's dir doch an, als Johannes der Täufer seine zwei Jünger, erinnert euch, Johannes und Andreas, gesagt hat, schaut, hier ist das Lamm Gottes, hier ist Jesus, folgt ihm nach. Nun sind wir hier im Gottesdienst bei der ETG und ich wünsche mir, dass wir Menschen werden, die das so tun. Dass wir Menschen sind, die beides sagen können. Die sagen können, ich habe den Messias gefunden. Ich bin begeistert. Ich brenne eigentlich dafür, dass das wahr ist. Ich bin angekommen. Ich bin nicht lost. Verloren, unsicher, ohne Orientierung, wie so dieser Schwimmer im Riesenozean mit seinen Plastikteilen, sondern ich bin angekommen. Ich habe den Messias gefunden. Und ich wünsche mir, dass wir auch Menschen werden, die dann sagen, komm und sieh, guck dir es mal an. Ob Hauskreis, Frühstück für Frauen, Krabbelgruppe, Jugendgruppe, Gottesdienst, Alpha-Kurs, was immer es sein mag, Komm einfach mal und schau es an. Komm und sieh. Komm mal bei uns in den Gottesdienst vorbei. Komm mal im Hauskreis vorbei. Lass dich mal etwas drauf ein und du wirst sehen, wer Jesus Christus ist. Vor einem Jahr war ich bei der Einweihungsfeier des neuen Gemeindehauses von Dirk Staudinger. Sie sind Missionare in der Eifel. Sie haben ein kleines neues Gemeindehaus gebaut und es wurde eingeweiht. Und bei dieser Einweihungsfeier war eine Dame, mit ihr bin ich dann beim Brezelessen so ins Gespräch gekommen. Sie wurde von ihrem Chef geschickt, weil sie diese Landschaftsgartenarbeiten für dieses Haus gemacht haben. Und es musste ein Repräsentant dieser Firma kommen, also hat man dann diese Dame geschickt. Und sie hat nachher fast wie den Kiefer auf dem Tisch zu mir gesagt, so etwas habe ich noch nie erlebt. So einen Gottesdienst. Hier gibt's Jugendliche, hier gibt's spannende Predigt, hier gibt's Anbetungslieder. Ich kenne sehr steife und sehr formale Gottesdienste nur. Die Frau, zu der hat man einfach gesagt, geh mal hin, komm und sieh. Und auf einmal war die Begeisterung da. Zwei Zitate für euch noch, wenn ihr einmal weiterklickt. Das erste Zitat ist von Hans-Joachim Eckstein. Bitte einmal noch weiter. Das Zitat von Hans-Joachim Eckstein heißt, das Evangelium wirkt da am überzeugendsten, wo die Kontakte am natürlichsten sind. Das Evangelium wirkt da am überzeugendsten, wo die Kontakte am natürlichsten sind. Kommen Sie, ich habe den Messias gefunden. Und das nächste Zitat von Jürgen Mette, bitte einmal klicken. Das beste Zeugnis ist der gelebte Glaube, nicht die religiös artikulierte Wahrheit. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber sagt einfach, es kommt darauf an, den gelebten, den begeisterten Glauben weiterzugeben. Das beste Zeugnis ist der gelebte Glaube und nicht die religiös artikulierte Wahrheit. Komm und sieh. Ich muss mich nicht verteidigen. Ich muss nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Ich darf auch verletzlich und offen sein. Meine eigenen Zweifel und Probleme dürfen ruhig zur Sprache kommen. Ich muss meinen Glauben nicht verteidigen. Ich muss auch die Gemeinde ETG nicht verteidigen. Auch wenn ich mit meinem Latein ganz am Ende bin, komm und sieh, guck dir es an. Ich habe den Messias gefunden. Ich möchte euch diese Hausaufgabe mitgeben, einmal zu überlegen, wo vielleicht dieser Nachbar, dieser Andreas, dieser Philippus, dieser Nathanael in eurem Leben sein könnte. Menschen, die Gott vorbereitet hat, an denen Gott schon gearbeitet hat, wo Gott schon und Jesus schon am Werk war, sein Geist schon in den Menschen wirkt. Und dann ist natürlich die Frage für uns, können wir das so aus Überzeugung sagen, ich habe den Messias gefunden. Ich bin ihm begegnet. Wenn das nicht aus voller Überzeugung aus deinem Mund oder deinem Herzen kommen kann, dann würde ich dich sehr einladen, mit uns darüber zu sprechen. Wir freuen uns über Menschen, die Jesus begegnen. So wie das damals bei Nathanael, bei Philippus, bei Simon, bei Andreas und Johannes war. Menschen begegnen Jesus, Menschen erleben ihn und Menschen können sagen, ich habe es gefunden, ich bin angekommen, ich kann ein Ja zu Jesus Christus sagen. Und wenn du das sagen kannst und eigentlich von Jesus begeistert bist, dann ist die Frage, wie geht's denn diesem Feuer? Jemand hat mal gesagt, wer Feuer weitergeben will, muss selber brennen. Ich finde den Satz eigentlich sehr gut. Wer Feuer weitergeben will, muss selber brennen. Brennst du? Für Jesus? Begeistert, von Gottes Geist erfüllt, von Jesus. Ich wünsche mir heute Morgen, dass wir Menschen werden, die von diesen fünf ersten Jüngern lernen. Ich habe den Messias gefunden. Ich finde meinen Nachbarn, meinen Freund, meinen Kollegen, der Mensch, der, über den ich wie so stolpere, den ich wie so finde, den ich vielleicht gar nicht suche, sondern den Gott zu mir schickt. Und dann kann ich sagen, komm und sieh, Schau dir es an. Erlebe es selber, begegne du Jesus. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns rufst. Und ich danke dir dafür, dass du Freude hast, wenn wir dir begegnen. Und ich danke dir auch dafür, dass das uns mit Feuer und mit Fröhlichkeit und mit Hoffnung erfüllt, wenn wir bei dir angekommen sind. Wenn wir sagen können, ich habe den Messias gefunden. Ich habe Fragen gehabt und Antworten bei dir, Herr Jesus, gefunden. Und wir alle begegnen Menschen jeden Tag, in der Arbeit, wo wir wohnen, wo wir uns bewegen, in der Schule, an der Uni. Überall haben wir Nachbarn, Freunde. Und wir bitten dich, dass wir Menschen werden wie die Jünger, die einfach sagen können, komm und sieh. Schau dir es doch mal an. Erlebe es selber. Wir wünschen uns so sehr, gerade in diesen Zeiten, wo der Virus Corona so ansteckend ist und wie so um sich greift, dass eigentlich etwas noch viel, viel ansteckender ist, nämlich unser Glaube, unsere Freude an unserem Glauben, unsere Beziehung zu dir. Ich wünsche mir, dass du uns hilfst, dass wir andere Menschen mit dieser Begeisterung anstecken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt persönlich angesteckt bin mit dem Coronavirus, aber ich wünsche mir, dass ich andere Menschen anstecke, nicht mit Corona, sondern mit der Freude und der Begeisterung von dir. Herr, lass uns wirklich Menschen werden, die einladend sind für dich und die sagen können, komm und sieh. Habt du Dank dafür. Amen.